Im folgenden Beitrag wagen wir uns an ein Thema, den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien, das für uns zunächst unüberschaubar erschien und das wir in seiner Komplexität nicht annähernd umfassend darstellen können. Dennoch wollen wir einen Ausschnitt, das sogenannte Friedensabkommen von Dayton und die daraufhin vom Deutschen Bundestag beschlossene Regelung über die Rückkehr der bosnischen Flüchtlinge, genauer betrachten. Dabei verkürzen wir die Thematik um die Hintergründe dieses Krieges und auch die geschichtlichen Bezüge der deutschen Beziehungen zu den einzelnen Kriegsparteien sowie die einseitige, gleichgeschaltete Berichterstattung in den deutschen Medien. Am 14. Dezember letzten Jahres unterzeichneten in Paris die kriegsführenden Parteien aus dem ehemaligen Jugoslawien das sogenannte Friedensabkommen von Dayton. Die Dayton-Vereinbarungen sind sehr umfangreich und enthalten von einer Verfassung für die Republik Bosnien und Herzegowina bis hin zu Vereinbarungen über öffentliche Betriebe in Bosnien-Herzegowina sehr viele Detailregelungen. Die größten sollen hier zunächst dargestellt und kurz kommentiert werden.
Erstens, der Staat Bosnien-Herzegowina bleibt formal ungeteilt und wird als solcher völkerrechtlich anerkannt. Gleichzeitig wird dieser Staat allerdings in zwei Teile geteilt, in die Bosnisch-Serbische Republik und in eine bosnisch-kroatische Föderation. Außer einer gemeinsamen Außenpolitik, Außenhandel, Geldpolitik und Fragen der Staatsbürgerschaft und der Einwanderung sind die beiden Teile relativ eigenständig für wesentliche Teile der Politik zuständig. Die Grenzen dieser beiden Teile entsprechen weitgehend den durch den Krieg zum gegenwärtigen Zeitpunkt faktisch geschaffenen Frontlinien. Hier zeigt sich vor allem, dass erstens Krieg auch heute noch ein Mittel ist, das faktisch territoriale Interessen durchsetzen kann, und vor allem wird deutlich, dass auch die weitere Politik in Bosnien-Herzegowina an der Kategorie Ethnie orientiert bleiben wird. Zudem haben sich Serbien und Kroatien einen wesentlichen Einfluss auf die bosnische Politik gesichert. Fraglich ist auch, auf welcher Basis die muslimischen Bosnierinnen und die Kroatinnen zu einer Föderation zusammengeschlossen werden. Soweit erkennbar, hatten diese hauptsächlich den Feind Serbien gemeinsam, der ja durch ein Friedensabkommen an Bedeutung verlieren könnte.
Weiterhin wurde im Dayton-Vertrag beschlossen, dass zur Absicherung und Durchsetzung dieses sogenannten Friedens 25 Staaten 60.000 Soldaten in die Region entsenden. Dies ist die sogenannte IFOR, Implementation Force, unter dem Befehl der NATO. Die IFOR-Truppe hat einen ausdrücklichen Kampfauftrag und kann von sich aus militärisch agieren. Diese Vereinbarung ist insofern problematisch, als die NATO durch ihre Luftangriffe und relativ einseitige Parteinahme für die bosnisch-kroatische Seite in dem Bürgerkrieg selbst zur Kriegspartei geworden war. Diese Parteinahme hat auf bosnisch-kroatischer Seite zu einer massiven Aufrüstung geführt. Zudem sichern sich die USA einen starken Einfluss nicht nur in der Region, sondern präsentieren sich darüber hinaus als internationale Macht. Selbst Russland schickt Soldaten nach Bosnien-Herzegowina, die zwar formal nicht unter NATO-Befehl stehen, die aber von demselben US-General befehligt werden, der alle übrigen Truppen als NATO-General kommandiert. Auch von deutscher Seite wird dieser Einsatz benutzt, um innenpolitische Ziele, sprich die Durchsetzung von internationalen Kampfeinsätzen der Bundeswehr, zu verfolgen. In der Folge des Vertrags von Dayton wurde eine schrittweise Aufhebung des Waffenembargos für alle Kriegsparteien beschlossen, die befürchten lässt, dass eine starke Aufrüstung stattfinden wird. Jedenfalls lässt ein solches Signal nicht auf eine Demilitarisierung der Region hoffen.
Weiterhin wurden im Dayton-Vertrag freie Wahlen für Bosnien-Herzegowina vereinbart. Durch die Aufteilung des Staates in zwei weitgehend autonome Teile und die vertragliche Festlegung der Zusammensetzung des Parlaments unter anderem nach ethnischen Kategorien, bleibt die Frage nach Nationalitäten in Bosnien-Herzegowina eine zentrale und eine an politischen Inhalten orientierte Politik wird erschwert.
Als letzten Punkt möchten wir noch auf die Beschlüsse in Bezug auf die Kriegsflüchtlinge eingehen und besonders die in der Folge des Dayton-Vertrags in der BRD beschlossene Regelung über die Rückkehr der bosnischen Flüchtlinge. Der Dayton-Vertrag beinhaltet das Recht jeder geflüchteten Person, dorthin zurückzukehren, von wo aus sie geflohen ist. Dieses Recht auf dem Papier unabhängig von einer veränderten Bevölkerungsstruktur und oder der Zerstörung von materiellen Lebensgrundlagen gemeint, die sich aber de facto nicht ausklammern lassen und das auf dem Papier garantierte Recht einschränken.
Mit dem Daytoner Friedensabkommen trat in Deutschland sogleich die Frage nach der Rückkehr der bosnischen Flüchtlinge in den Blickpunkt des öffentlichen Geschehens. Als erste staatliche Maßnahme wurde der Abschiebestopp für Bosnien-Flüchtlinge zum 31. März aufgehoben und alle Duldungen bis Ende Juni verlängert. Letzten Freitag einigten sich die Innenminister von Bund und Ländern auf einen Stufenplan zur sogenannten Rückführung bosnischer Kriegsflüchtlinge. Unter bosnischen Flüchtlingen werden dabei all jene Menschen verstanden, die vor ihrer Flucht in Bosnien-Herzegowina wohnhaft waren, unabhängig davon, welchen Reisepass oder welche Nationalität sie besitzen. Der Stufenplan sieht nun folgendermaßen aus. In der ersten Phase, die von Juli 1996 bis Mitte 1997 angesetzt ist, sollen alleinstehende und kinderlose Ehepaare sowie Erwachsene, deren PartnerInnen oder Kinder in Bosnien leben, zurückkehren. Von dieser Regelung verschont bleiben zunächst bis Mitte nächsten Jahres sogenannte Härtefälle, zum Beispiel durch Kriegserlebnisse traumatisierte Menschen wie vergewaltigte Frauen. Des Weiteren bleiben auch Schülerinnen und Auszubildende verschont. Mit Ablauf dieser Phase wären dann zwei Drittel der ca. 320.000 Bürgerkriegsflüchtlinge nach Bosnien-Herzegowina zurückgekehrt. Ab Mitte 1997 soll dann die zweite Phase der sogenannten Rückführung beginnen, die dann Familien mit Kindern, Alleinerziehende und alleinstehende minderjährige Kinder betreffen wird. Die Einhaltung der terminlichen Rückkehr durch jeden Flüchtling ist zwingend. Kanter warnte die Flüchtlinge sogar davor, Asylverfahren anzustreben. Denn aus ihnen werde, Zitat, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein abgelehnter Asylbewerber. Der Stufenplan wurde, soweit uns bekannt ist, ohne gleichzeitige Festlegung staatlicher Maßnahmen bzw. Programme zur Unterstützung der Rückkehr beschlossen.
Das Daytoner Abkommen, wonach Flüchtlinge das Recht auf freie Rückkehr sowie auf freie Wahl ihres Zielortes zustehe, hatte keine Bedeutung auf der Innenministerkonferenz gefunden. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass eine Rückkehr abhängig von den realen Bedingungen vor Ort ist, sprich an bestimmte Mindestvoraussetzungen geknüpft ist. In einer Vorlage für die Innenministerkonferenz heißt es, der Zerstörungsgrad der Heimatgebiete dürfe für die Rückführung der Flüchtlinge keine Rolle spielen. Rückkehr jedoch, so der UNHCR, das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen und andere humanitäre Organisationen sagen, braucht Informationen. Informationen zum Beispiel über die Zerstörung vor Ort, über Aufbauhilfen, über eine relativ gesicherte Menschenrechtslage, über die Notwendigkeit, einen anderen Wohnort zu wählen, da ca. 2/3 der Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina aus Gebieten kommen, die jeweils von der anderen Nationalität besetzt sind. Eine Rückkehr in diese Gebiete ist auch nach dem Abkommen von Dayton nicht gesichert. Im Gegenteil verlassen auch heute noch die Menschen ihre Wohnorte und ziehen in Gebiete um, wo ihre ethnische Gruppe die Mehrheit bildet. Aufschluss über eine mögliche Rückkehr könnte zum Beispiel ein Besuch eines Flüchtlings vor Ort geben, ohne dabei negative aufenthaltsrechtliche Folgen bei einem Zurückkommen nach Deutschland zu haben. Mit der Verabschiebung des Stufenplans wird eine schnelle Rückkehr bosnischer Kriegsflüchtlinge erzwungen, ohne den Maßstab der sicheren und angstfreien Rückkehr eines jeden Flüchtlings anzulegen.
Abschließend möchten wir noch die Friedensgruppe Frauen in Schwarz aus Belgrad zitieren. Wir werden von der Wirklichkeit eines Friedens in dieser Region nur dann überzeugt sein, wenn allen Flüchtlingen erlaubt ist, nach Hause zurückzukehren und wenn in allen neu entstehenden Staaten das Recht, anders und verschieden zu sein und das Recht, anders sein und Verschiedenheit auszudrücken, anerkannt ist. Wir glauben, dass der größte Reichtum des Balkans diese Verschiedenheiten und zugleich die Ähnlichkeiten der Menschen ist. Der Prozess des Erwachens nach Jahren der Isolation und Blindheit wird lang und schmerzhaft sein. Die Öffnung gegenüber der Welt, gegenseitige Anerkennung und Verständnis unter den Menschen im größeren Balkan und die Schaffung neuer Werte erfordern wesentlich größere Veränderungen, Pflichten und Verantwortlichkeiten als die glamouröse Unterzeichnung eines Friedensvertrages auf einer US-Luftwaffenbasis.